Heute mit Matthias Rieber am Mikrofon und heute direkt aus Bonn, aus dem World Conference Center. Hier ist der DFB-Bundestag zu Ende gegangen. Das heißt, wir zeichnen am Freitagabend schon dieses Sportgespräch auf und wollen diskutieren über den neuen DFB-Präsidenten, über die Entscheidung dieses DFB-Bundestags und auch über einige bemerkenswerte Personalien dieses Bundestages. Und mit dabei sind Oliver Fritsch von Zeit Online und Jan-Christian Müller von der Frankfurter Rundschau. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Ich frage mal ganz einfach, ist das jetzt der erhoffte Neuanfang, den der DFB möchte, Jan-Christian Müller?
Zumindest ist es ein deutlicherer Neuanfang, als man ja allgemein erwartet hatte. Denn dass Rainer Koch sich so demaskieren würde heute und auch so entmachten würde selbst durch eine völlig überflüssige Rede, die ihm bestimmt 100 Stimmen gekostet hat und somit dafür gesorgt haben, dass er künftig nicht mehr in zentraler Position im Präsidium sein wird. Das hatte, glaube ich, niemand wirklich erwartet. Und das macht auf jeden Fall den Neuanfang für Bernd Neuendorf und auch für Aki Watzke, den neuen starken Mann in der deutschen Fußballliga, einfacher.
Für alle die es nicht mitbekommen haben, Rainer Koch hat sowas gesagt wie, wählen Sie mich oder wählen Sie am besten gar nicht.
Genau, das meinte ich eben mit demaskieren, weil ein solches Demokratieverständnis, ich meine, man kennt ja den DFB über viele Jahrzehnte jetzt und Demokratie war hier nie das ganz große Thema. Es war eigentlich immer vorher schon klar, in all den Jahren, ich bin jetzt seit 20 Jahren Beobachter des Deutschen Fußballbundes und es war ja immer vorher schon besprochen, am Abend vorher, alle Konflikte waren ausgeräumt und sowas wie heute haben wir noch nie gesehen.
Oliver Fritsch, jetzt reden wir am Anfang über Rainer Koch, den starken Mann der letzten Jahre, der erster Vizepräsident war, es jetzt aber auch gar nicht mehr werden wollte. Zeigt auch das nochmal seinen Einfluss, dass wir erst über ihn und nicht über Bernd Neuendorf reden?
Ja, zumindest gilt Koch als der Dämon des deutschen Fußballs, als der große Strippenzieher im Hintergrund, wobei man auch klar sagen muss, ein Strippenzieher im Hintergrund demontiert sich nicht so auf öffentlicher Bühne. Vielleicht müssen wir unser Bild davon ihm auch ein bisschen erweitern und korrigieren.
Was ist denn Ihre Erklärung für diesen Auftritt?
Also ich habe Rainer Koch auch schon in Situationen erlebt, wo er sich in die Ecke gedrängt fühlt, wo er das Publikum verliert, so wie heute. Also seine Rede hat für Raunen und Empörung gesorgt, auch im Bundesliga-Lager. Und dann wird er nervös und beginnt auch so um sich zu treten. Also es war ein sehr unglücklicher, ungelenker Auftritt, der das Bild bestätigt hat, was viele Leute vom DFB haben und das wurde heute abgestraft. Ich halte ihn eigentlich auch für einen kompetenten, sportpolitisch kompetenten Mann, aber so kann man natürlich nicht auftreten. Aber Sie sagen ja selbst, wir reden jetzt über die Abwahl des Vizepräsidenten. Vielleicht sollten wir auch mal einen Blick auf den DFB-Präsidenten wählen, der aus meiner Sicht auch Grund zur Zuversicht gibt.
Ein überraschender, starker Auftritt oder wie kann man das zusammenfassen?
Ich finde, Bernd Neuendorf hat in den Interviewrunden schon erkennen lassen, dass er zuhören kann, zuhören will, dass er viele Leute einbinden will, dass er strukturiert arbeitet und denkt. Er hat auch einen guten Eindruck hinterlassen auf seiner Wahlkampftour, nicht nur im Amateurlager, sondern auch bei der Bundesliga, hat sich viel Zeit genommen. Er ist ein Politiker. Der DFB hatte schon mal Politiker aus einer anderen Partei, aber Politiker an der Spitze. Über Reinhard Grindel hieß es mal, er ist ein Politiker im schlechten Sinne. Ich glaube, Bernd Neuendorf könnte ein Politiker im guten Sinne sein. Er taktiert natürlich auch, er lässt jetzt nicht zu viel raus. Ich höre auch Stimmen, die sagen, er könnte schon konkreter werden in seinen Programmen, auch in der Stärkung der Basis des Amateurfußballs. Da müssen wir, glaube ich, auch irgendwann über Geld reden. Ich kann aber auch verstehen, wenn er da jetzt noch nicht alle Karten auf den Tisch legt. Er macht den Eindruck, als könnte er dem DFB auch ein freundliches Gesicht geben.
193-50 war das Ergebnis bei der Präsidentenwahl. Fast 80%, hätten Sie das so klar erwartet, Herr Müller?
Ja, habe ich ehrlich gesagt erwartet, weil ich gehört hatte, dass Peter Peters halt auch im Profilager keine komplette Rückendeckung hat. Die Spitzenvereine Dortmund, Bayern, Leverkusen, die waren sicher für ihn. In der Mittelklasse der Bundesliga war es schon total gespalten. Und in der zweiten Liga hat er mehr Widersacher als Freunde. Und das hat sich auch ganz klar am Ergebnis gezeigt.
Bleiben wir vielleicht kurz bei ihm. Er bleibt trotzdem im FIFA-Rat und auch Rainer Koch bleibt im UEFA-Rat dabei. Das heißt, die Verlierer des heutigen Tages sind international noch die starken Männer des DFB. Ist das ein Problem?
Also hat sich jedenfalls in der Vergangenheit immer als Problem gezeigt. Ich erinnere mich an Theo Zwanziger, der noch weiter in der FIFA war und 2014 vor der WM, wir haben es fast vergessen, im Jubel, Trubel, Heiterkeit nach dem WM-Sieg. Die WM 2014 begann damit, dass das versammelte DFB-Präsidium, das sich auf Lustreise in Brasilien befand, eine kollektive Pressemitteilung rausgegeben hat, dass dieser Mann sofort aus allen großen internationalen Gremien zu entfernen ist, weil er sich halt kritisch über den eigenen Verband geäußert hatte. Also ich denke mal, perspektivisch wäre es für den DFB ja sicher besser, wenn Leute des Vertrauens des Präsidiums auch in den internationalen Gremien säßen. Nur derzeit sind die beiden gewählt, beide bis 2025. Es gäbe natürlich die Möglichkeit, dass der DFB bei der UEFA beantragt, dass Rainer Koch dort künftig nicht mehr weiter zuständig für den DFB ist. Dann wäre die Möglichkeit im Mai beim nächsten UEFA-Kongress dann jemand anders zu benennen. Jetzt ist nur die Frage, tut man das jetzt diesem Mann dann ehrlich gesagt auch noch an? Weil so ein bisschen, ich fand den Auftritt ehrlich gesagt unmöglich heute. Aber ich fühle auch ein bisschen mit ihm mit. Das muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen, weil er, glaube ich, unglaublich viel aushalten musste. Er hat auch ausgeteilt. Aber wenn ich gesehen habe, wie derangiert der heute den Saal verlassen hat, dann erkenne ich als Mensch halt auch an, dass ihm das jetzt sehr, sehr weh tut. Und jetzt muss man wirklich, deswegen fand ich es auch richtig, dass Neuendorf gesagt hat, er will jetzt erstmal mit Koch sprechen. In welchem Zustand ist er überhaupt? Ist er überhaupt in der Lage auch noch weiter? Will er das auch noch weiter das machen? Das sind ja auch Fragen, die man vielleicht auch nicht 10 Minuten nach dem DFB-Bundestag beantworten kann.
Ich kann mich dem nur anschließen, was Jan gesagt hat. Also, dass Rainer Koch auch mal mit unfairen Mitteln spielt, das ist nichts Neues. Finde aber auch, dass er zuletzt geradezu skandalisiert wurde. Also wir reden hier nicht über den Verdacht eines Kapitalverbrechens. Und die Ermittlungen seitens der Staatsanwaltschaft, die haben bisher auch nichts gegen ihn ergeben. Nun ist er politisch hier gescheitert. Wir müssen dann aber an der Stelle aber auch über Peter Peters reden und eigentlich auch über Karl-Heinz Rummenigge, der kein Amt mehr hat im deutschen Fußball. Ich halte es für eine vernünftige Position, dass die Leute, die den deutschen Fußball international vertreten, auch verankert sind in dem Verband, in der Liga oder im Verein. Anderes begünstigt auch strukturelle Korruption. Und Rainer Koch ist immer noch der Einzige, der einen Posten hat. Der ist Chef des Bayerischen Fußballverbands und dadurch auch im DFB-Vorstand. Aber sicherlich hat die Debatte schon längst begonnen, ob die Wahlverlierer Rainer Koch und Peter Peters, die übrigens den DFB interimsmäßig gar nicht so schlecht geführt haben, jetzt fast über ein Jahr, ob die jetzt noch die Richtigen sind, in der UEFA und der FIFA die richtigen Interessen des deutschen Fußballs zu vertreten. Aber es ist auch nicht gesagt, wenn man sich jetzt von ihnen trennt, dass man dann es mit deutschem Personal nachbesetzen kann. Denn auch das wird gewählt und man muss auch erstmal 2, 3 gute Leute finden, die das übernehmen. Zu viele gibt es da jetzt.
Könnte ja der Präsident dann machen.
Das muss er beantworten, aber sicher wäre das die naheliegende Option und das ist dann auch eine Frage von Verantwortung.
Sie schmunzeln.
Ja, ich schmunzle ein bisschen, dass Oliver gerade gesagt hat, dass die Interimspräsidenten Peters und Koch den DFB ja ganz ordentlich geführt haben im vergangenen Jahr. Ich habe da jetzt ein bisschen andere Wahrnehmung, weil ich nie das Gefühl hatte, dass die beiden vertrauensvoll zusammenarbeiten. Das ging sofort los mit einem Interview, das Koch gegeben hat und dem Peters 3 Tage später widersprochen hat in einem anderen Interview. Also da hatte ich jetzt ein anderes Gefühl, auch wenn Koch heute natürlich Dinge aufgezählt hat, die super gelaufen wären, die für mich ehrlich gesagt Selbstverständlichkeiten sind, wie zum Beispiel, dass man einen neuen Bundestrainer gefunden hat, dass man einen neuen U21-Trainer gefunden hat, dass der Campus jetzt fertiggestellt wird. So Dinge, das war eigentlich klar, dass man also einen neuen Trainer findet. Das würde ich jetzt nicht unbedingt auf der Habenseite verbuchen. Ja, deswegen hatte ich eben so ein bisschen geschmunzelt.
Bringt uns eigentlich schon zu dem großen Thema, was seit vielen Monaten und Jahren ja eigentlich über dem DFB steht. Affären, Skandale, wir hatten wieder mal eine Steuerrazzia in den letzten Tagen. Kann da Bernd Neuendorf wirklich aufklären? In den Interviews vor seiner Präsidentschaftswahl hat er eigentlich immer nur gesagt, wir gucken nach vorne und wollen nicht unbedingt alles nochmal im Detail uns anschauen.
Es bleibt abzuwarten, was die Ermittlungen ergeben. Ich nehme Bernd Neuendorf erstmal ab, dass er das aufklären will, was aufzuklären ist. Man muss natürlich auch erstmal bewerten, was die Staatsanwaltschaft da überhaupt herausfindet. Denn die ist natürlich auch Partei und ist keine neutrale Instanz. Man darf auch nicht vergessen, der Beschluss zur letzten Razzia ist aus dem Dezember. vor der Tür standen sie im März eine Woche oder 10 Tage vor dem DFB-Bundestag. Das ist vielleicht ja auch ein Zeichen, dass sie natürlich mit der Öffentlichkeit da spielen.
Also doch instrumentalisiert, wie es der jetzt nicht mehr Schatzmeister Stefan Osnabrügge in einer, wie ich fand, auch denkwürdigen Rede heute zum Besten gab?
Das wird sich zeigen, wer da recht hat am Ende. Ich sehe da jetzt noch nicht den großen Skandal. Und wenn Sie mich nach Affären fragen, die Sommermärchen-Affäre, also ich habe jetzt kein großes Bedürfnis mehr, da jetzt noch weitere Juristen jahrelang ermitteln zu lassen und auch mit Millionen zu zahlen. Ich glaube, wir wissen alle, wie die Sache zu bewerten ist, die auch lange zurückliegt, dass Deutschland auf blütenreiner Weste diese WM bekommen hat. Das glaubt vielleicht noch Uli Hoeneß, aber so, oder sagt es, glaubt es vielleicht nicht mehr. Und das ist ohnehin etwas, was höchstens noch die FIFA aufklären könnte. Und zwar in Katar, dort, wo das Geld gelandet ist bei Bin Hammam. Aber die FIFA hat natürlich kein Interesse, das aufzuklären, weil da müsste sie sich ja mit ihrer eigenen Rolle befassen.
Vielleicht könnte es Franz Beckenbauer noch, über dessen Konto das ja alles gelaufen ist. Aber dass der dazu nun mal nicht mehr bereit ist, das wissen wir. Wir wissen auch, dass Akten verschwunden sind, die im Archiv des Deutschen Fußballbundes von der damaligen Sekretärin des ehemaligen DFB-Präsidenten Wolfgang Niersbach abgeholt wurden. Dafür gibt es eine Aktennotiz. Die Archivarin kann sich auch noch persönlich erinnern, aber niemand weiß mehr, wo dieser Ordner ist. Der Ordner wird vermutlich nie wieder auftauchen. Und solange niemand bereit ist, neue Aussagen dazu machen, weder Beckenbauer noch Bin Hammam, das sind die beiden, also der Mann in Katar und der Mann in Deutschland, das sind die zentralen Figuren. Da muss man sagen, da stimme ich Oliver völlig zu, das hat jetzt schon rund 10 Millionen Euro allein Freshfields dem DFB gekostet. Wenn da niemand mehr bereit ist, noch da was zu beizutragen, wird da auch nicht mehr bei rauskommen. Ehrlich gesagt, es gibt so starke Hinweise, dass zumindest versucht worden ist, diese WM zu kaufen. Allein weil Jack Warner Zehntausende Eintrittskarten versprochen worden sind vertraglich, auch wenn dieser Vertrag dann nicht erfüllt worden ist. Das sind so deutliche Hinweise. Deswegen gibt es da auch gar kein Fragezeichen mehr. Das ist sowieso sonnenklar.
Bleiben wir noch mal kurz bei dem Thema Affären. Zwei aus dem alten DFB-Präsidium sind heute nur teilweise entlastet worden aus dem Bundestag, weil manches eben staatsanwaltschaftliche Ermittlungen betrifft. Und da gehört eben der ehemalige Generalsekretär Curtius dazu und auch der jetzt nicht mehr Schatzmeister Stefan Osnabrügge. Vielleicht bleiben wir noch mal kurz dabei. Wie haben Sie das erlebt heute, diese Rede und dieses Austeilen, diese Generalabrechnung auch in Richtung der Medien?
Also ich hatte auch den Eindruck, ich will da jetzt nicht ganz konkret werden, aber ich hatte den Eindruck, dass teilweise kam mir das wirklich von medialer Seite so ein bisschen vor, als ob da eine Verschwörungsgeschichte erzählt wird. Ich glaube, selbst die Leute, die sich sehr gut auskennen, haben manches dann nicht mehr verstanden, was dann gegen Rainer Koch und Stefan Osnabrügge zum Teil auch konstruiert wurde. Ich kann da also verstehen, dass da große Verletzungen geblieben sind. Und ich stimme auch Olli zu, dass die Staatsanwaltschaft dann jetzt bitte auch mal in die Pantoffeln kommen soll und dann die Fakten auch mal, die haben jetzt alle Möglichkeiten, alles zu sammeln an Papieren. Die haben die Möglichkeiten, Razzien durchzuführen, haben sie jetzt ja auch nun leidlich gemacht. Aber dann sollen sie jetzt auch mal endlich mit Ergebnissen kommen. Die waren 2020 im Oktober beim DFB. Bisher sind 3 Ermittlungen eingestellt worden gegen Sandrock, gegen Raubal und gegen Rainer Koch. Und da läuft noch immer ein Steuerverfahren gegen ehemalige Funktionäre seit Jahren und nichts ist dabei rausgekommen. Ja, was sollen wir Journalisten denn dann da noch sagen? Ich kann mich da nicht auf die Seite von Osnabrügge schlagen, aber auch nicht auf die Gegenseite. Ich brauche dann bitte Fakten, die beweisen, dass dieser Mann sich falsch verhalten hat. Die habe ich bisher noch nicht.
Jetzt steht ja der Vorwurf der Untreue im Raum. Es geht um diesen ominösen Kurt-Diekmann-Vertrag. Das ist die neueste Entwicklung in der ganzen DFB-Posse. Und es wirkt nicht so, als würde man da schnell Aufklärung bekommen.
Ja, es wirkt manchmal auch in der Berichterstattung nicht so, als würde man da gut aufgeklärt. Ich steige da auch nicht durch, wenn ich dich richtig verstanden habe, Jan. Geht es ja auch so. Ich verliere manchmal die Übersicht, was da eigentlich der Vorwurf ist. Ich finde, der DFB, oder ich habe eine andere Kritik am DFB. Was ich in den letzten 5-10 Jahren beobachte, ist, dass die Basis des Fußballs vergessen wird, die Amateurvereine. Es gibt einen Grundlagenvertrag aus der Gründerzeit der DFL um 2000, wo geregelt wurde, dass Teile der Einnahmen an Amateurvereine, an den Amateurfußball fließen. Der wurde erst heimlich und dann offiziell umgangen. Der DFB hat sich nicht an seine eigenen Verträge gehalten und ist seiner Satzungsaufgabe nicht gerecht geworden. Das Geld fließt nach oben, es wird nach oben umverteilt. Und der Abstand zwischen Groß und Klein, zwischen Arm und Reich in Anführungszeichen, wird immer größer. Das ist ein globaler gesellschaftlicher Trend. Und der DFB hat, also zusammen mit der DFL, dem auch nichts entgegengesetzt und das noch befördert. Und das ist mein großer Vorwurf an den DFB, übrigens auch an den Amateurvertreter Rainer Koch, der da jetzt auch nicht viel entgegenzusetzen hatte. Und da reden wir über Ausbildung auf dem Dorf und in den Stadtteilen. Da reden wir über Chancengleichheit für Kinder und Jugendliche, weil im Amateurfußball gehen hier und da die Lichter aus. Und das muss aus meiner Sicht auch die Zukunftsaufgabe sein für Bernd Neuendorf und sein neues Team. Vielleicht auch mit einem neuen Grundlagenvertrag, auch mit der Europameisterschaft 24, sich wieder dorthin zu konzentrieren, wo man in die Breite investiert, wo man das Geld nicht nur in die Bundesliga fließt, die ja dann international doch immer scheitert im Achtelfinale oder davor in der Champions League, sondern die Infrastruktur im Amateurfußball fördert. Das wünsche ich mir vom neuen DFB.
Ja, aber da würde ich auch ganz gern ein bisschen einhaken, weil wir kennen uns beide, glaube ich, ganz gut auch an der Basis aus, weil wir in Vereinen unterwegs waren oder sind. Und dieses Geld muss ganz ehrlich dann wirklich ganz klar zweckgebunden laufen. Weil das ist das große Problem der Amateurclubs, dass 90% an ihre erste Mannschaft denken. Und ehrlich gesagt den Nachwuchs, was Investitionen in Trainer angeht und in Trainerausbildung, vernachlässigen. Da wird im Zweifel dann doch wieder irgendein Starspieler für die erste Mannschaft geholt, der über irgendeinen Sponsor 500 Euro im Monat kassiert. Und dieses Geld wird halt dann nicht für gute Trainer ausgegeben. Das heißt, wenn es jetzt wirklich, im Moment ist dieser Grundlagenvertrag bei 6 Millionen Euro gedeckelt, es könnten 30 Millionen Euro sein, die da jährlich von oben nach unten fließen. Es sind tatsächlich nur 6. Manche sagen sogar, es könnten 60 Millionen im Jahr sein. Wollen wir nicht übertreiben. Aber die Deckelung bei 6 Millionen ist halt eine Deckelung zum Nachteil des Amateurfußballs. Nur, wenn man da neue Regelungen findet, wofür ich auch sehr wäre, dann muss man auch unbedingt dafür sorgen, dass dieses Geld wirklich zweckgebunden, nämlich dahin geht, in den Kinderfußball und in die Trainerausbildung.
Völlige Zustimmung. Ich will natürlich kein Geld für den Kreisliga-Libero, dass der noch 5 Euro Punktprämie mehr kriegt, sondern es geht tatsächlich um Ausbildung, Kinderfußball, Jugendfußball. Das ist das Entscheidende. Aber es gibt kluge Modelle für zweckgebundene Förderung. Da können sich Vereine in Fonds bewerben beispielsweise oder man unterstützt die Infrastruktur des Amateurfußballs durch hauptamtliche Mitarbeiter im Management, die das Ehrenamt entlasten. Oder man qualifiziert Jugendtrainer und macht das zweckgebunden. Das ist völlig klar. Man darf nicht in ein ineffektives System investieren. Ich verstehe auch die Vorbehalte des Profifußballs zu sagen, da wollen wir kein Geld reinschießen. So wie das auch Christian Seifert gesagt hat, der hatte recht damit. Aber da ist der DFB gefragt, jetzt Modelle zu entwickeln, die zeitgemäß sind. Moderner DFB, das war heute ein Stichwort von Bernd Neuendorf. Daran müssen wir ihn messen.
Kommen wir sofort drauf, würde noch einmal nachhaken. Ist das die große Aufgabe, Versöhnung, Profis und Amateure, so wie es auch immer wieder in den Reden anklang, dass man irgendwie gemeinsam jetzt mal versucht, den DFB nach vorne zu bringen?
Ja, ich meine, die Kernaussage von Christian Seifert,
der frühere DFL-Chef,
der ehemalige DFL-Chef, war ja, es muss klar sein, wer Lokomotive und wer Anhänger ist. Wir sind die Lokomotive, die DFL, und ihr vom DFB, ihr seid der Anhänger. Wir bestimmen, ihr hängt da hinten dran. Die Aussage von Aki Watzke heute war, wenn zwei Züge aufeinander zurasen und gegeneinander knallen, ist keinem von beiden Zügen geholfen. Also er ist auch in diesem Eisenbahnerbild geblieben. Ist jetzt vielleicht ein bisschen schräg, aber ich finde eigentlich ehrlich gesagt den Ansatz zu sagen, es geht jetzt nicht darum, wer hier Lokomotive ist und wer Anhänger ist, ist doch völliger Unfug. Es geht darum, vertrauensvoll zusammenzuarbeiten. Und das hat ja in den letzten Jahren überhaupt nicht mehr stattgefunden. Also egal, ob man jetzt mit Christian Seifert gesprochen hat über Rainer Koch oder mit Rainer Koch über Christian Seifert, da ist ja kein einziges gutes Wort gefallen übereinander. Und das ist ja klar, wenn zwei an so zentraler Stelle arbeiten, der eine für die Amateure und der andere für die Profis, und so miteinander oder gegeneinander arbeiten, kann dabei ja nichts Gutes rauskommen. Und deswegen finde ich jetzt den Ansatz von Watzke und auch von Neuendorf, ich habe das Gefühl, dass die beiden sich auch ganz gut in ihre Persönlichkeit ergänzen. Der eine Watzke so ein bisschen hemdsärmeliger, der andere Neuendorf doch sehr nachdenklich. Ich glaube, das kann funktionieren. Wo ich ein paar Zweifel habe, ist ehrlich gesagt bei der neuen DFL-Chefin Donata Hopfen. Das gefällt mir bisher überhaupt nicht, deren Auftreten.
Sie ist eine von 5 Frauen im neuen DFB-Präsidium. Bernd Neuendorf hat gesagt, das ist ein Zeichen für einen modernen DFB, ein Drittel. Jetzt kann man sagen, er kann nicht für alle Positionen was. Also Sela Sasic als neue Diversitätsvizepräsidentin, Sabine Mamitsch ist die neue Vizepräsidentin, die designierte Generalsekretärin Heike Ulrich. Für Donata Hopfen kann er nicht viel und für Silke Sinning, die jetzt gegen Rainer Koch gewonnen hat, auch nicht. Schmückt er sich da mit Lorbeeren, die er gar nicht verdient, oder?
Ich habe das jetzt nicht als Schmücken empfunden. Er hat es beschrieben, wie es ist.
Er hat gesagt, er ist stolz drauf.
Er ist stolz drauf. Das kann man doch auch sein. Das will ich dem Präsidenten natürlich nicht absprechen. Ein Drittel, 33% im Präsidium, das ist doch nicht wenig. Man muss ja auch bedenken, dass die Mitgliederquote im DFB sozusagen in den 7 Millionen ist geringer als 33%, also der Frauenanteil bei diesen Mitgliedern. Und daraus rekrutiert sich ja letztlich auch dann das Spitzenpersonal. Es ist natürlich wünschenswert, dass Frauen gefördert werden und dass wir irgendwann mal bei 50-50 sind. Das ist ein erstrebenswertes Ziel. Der DFB muss sich jetzt nicht mehr anhören, dass er Frauen völlig ignoriert. Ich finde schon, dass das einfach auch ein gutes Zeichen ist für Diversität. Und das ist was Neues im DFB, der DFB als Role Model.
Ja, ist auf jeden Fall ein Riesenschritt. Ich meine, man muss bedenken, das war bisher eine Frau, die ehrlich gesagt im DFB nichts zu sagen hatte. Also bei der letzten Rede von Frau Rothenburg in 2019 ist sogar die Bundestrainerin rausgegangen und hat einen Kaffee getrunken. Der hat niemand zugehört. Die hatte im DFB-Präsidium mal rein gar nichts zu sagen. Die ist jetzt über 70 und musste gehen. Also das war nun wirklich nicht zukunftsträchtig. Also da ist jetzt wirklich was passiert. Aber was halt die Frau Hopfen angeht, ist ja schön und gut, dass die deutsche Fußballliga jetzt eine Frau an der Spitze hat. Aber das kann ja jetzt auch nicht der einzige Maßstab sein, an dem ich jetzt die deutsche Fußballliga und ihre Arbeit messe. Also ich finde halt dann den Einstand, ein Interview ihrem ehemaligen Arbeitgeber zu geben von der Bild am Sonntag und da dann zu sagen, man möchte jetzt irgendwie fannäher unterwegs sein als deutsche Fußballliga, aber nicht auszuschließen, dass man Liga-Pokal vor der Saison in Saudi-Arabien spielt. Also das ist ja Hanebüchen. Also das ist, die kann sich im Grunde da jetzt nur noch verbessern. Das ist also, von daher ist der Start derart schlecht gewesen, dass sie jetzt eigentlich nur noch Tempo aufnehmen kann.
Politische Positionierung ist ja auch was. Wir haben eine WM in Katar vor der Tür. Bernd Neuendorf war da auf der einen Seite klar, dass er gesagt hat, das ist auch ein Thema für uns. Auf der anderen Seite will er natürlich auch die weiteren Beratungen abwarten. Was würden Sie erwarten von einem DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf, der ja auch politisch und kommunikativ erfahren ist, wie er den DFB in so eine WM führt?
Bernd Neuendorf hat ja gesagt, dass er neue Vergabekriterien fordert im Hinblick auf sportliche Großevents. Und das ist eigentlich ja genau das, was momentan auch die Gesellschaft will. Ich glaube, über einen Boykott kann man natürlich debattieren, aber der ist unrealistisch und vielleicht auch nicht gerecht gegenüber einem Land, das jetzt irgendwie 10 Jahre darauf hinarbeitet. Die Fehler wurden vorher gemacht in der Vergangenheit. Der globale Sport, der globale Profisport steht generell vor der Aufgabe, wie er mit solchen politischen Fragen umgeht. Große Nationen mit viel Geld oder Nationen mit viel Geld, wo aber universelle Menschenrechte nicht unbedingt unverhandelbar sind, wollen mit Sport Politik machen und Sportswashing betreiben. Und da kann man nicht immer nur Ja und Amen sagen, so wie es die letzten 10, 20 Jahre geschehen ist, sondern Veränderung entsteht in einem Austausch und man muss auch mal eine Grenze ziehen, damit die Fußball-WM nicht oder die Olympia nicht nur in China, Katar und sonst wo stattfindet. Aber Deutschland trägt nun mal die EM 2024 aus. Das heißt, da sind wir im demokratischen Zentrum von Europa. Sozusagen die Frage ist erstmal beantwortet, ne? Die Fehler sind in der Vergangenheit passiert.
Ja, das demokratische Zentrum von Europa haben wir ja auch heute beim DFB kennengelernt. Es gab zum ersten Mal eine echte Wahl um den DFB-Präsidenten. Es gab tatsächlich dann auch eine Wahl um eine Vizepräsidentenposition, die mit einem sensationellen Ergebnis geendet ist.
Das schließt schon fast den Kreis in unserem Sportgespräch. Eine letzte Frage habe ich noch an Sie beide. Wir haben die angesprochene Europameisterschaft in Deutschland vor der Tür. Die wird vor dem nächsten DFB-Bundestag dann schon stattfinden, also in der Konstellation der Führungsmannschaft, die wir heute dann auch kennengelernt haben. Es war heute auch ein Thema, die EM, dass das auch nochmal einen Booster für den Amateursport geben soll. Was sind die Erwartungen, die man jetzt auch mit dem neuen DFB-Präsidenten in Richtung der EM formulieren kann?
Ich habe mich gewundert, dass sich Bernd Neuendorf wundert, dass noch nicht über diese EM24 geredet wird. Irgendwie auch über Kaderzusammenstellung und so. Also das fand ich jetzt ein bisschen weltfremd, weil wir haben doch gerade die WM in Katar vor uns 2022. Da reden wir wahrscheinlich gerade darüber, wie sich die deutsche Mannschaft dort anstellt, sowohl sportlich als auch im Hinblick darauf, gesellschaftliche Verantwortung zu zeigen. Und wenn ich mich da halt erinnere an Turniere zum Beispiel in Polen, als man 8 Kilometer entfernt von der Westerplatte sein WM-Camp aufgeschlagen hat. Und dort ist immerhin der Zweite Weltkrieg ausgebrochen. Und man hat es nicht geschafft, mit der Mannschaft dort mal hinzugehen und ein klares Zeichen zu setzen. Das wäre eine unglaubliche Botschaft gewesen. Selbst das hat man nicht hinbekommen. Deswegen sind meine Erwartungen, was da so Mannschaft und Umfeld angeht, leider weiterhin minimal. Da können Sie mir beweisen, dass Sie es besser machen in Zukunft. Aber die EM 2024, also da habe ich jetzt bisher erstmal noch gar keine Erwartungen.
Sie haben das Schlusswort, Herr Fritsch.
Wir können auch mal über Geld reden, was die EM betrifft. Also es ist natürlich auch ein großes wirtschaftliches Event, wo Gewinne erzielt werden. Die Frage ist, wo landen die? Auch da wäre mein Wunsch, gut wäre, wenn es das Gemeinwohl davon profitieren würde und wenn wir die Basis unterstützen, denn dort in den vielen kleinen Fußballvereinen, da entsteht Integration, da wird sozialer Zusammenhalt ausgehandelt, da entsteht ehrenamtliches Engagement. Und ich glaube, das muss man im Jahr 2022 neu austarieren und vielleicht auch finanziell unterstützen.
Das Schlusswort in unserem Sportgespräch, schnell aufgezeichnet nach dem DFB-Bundestag. Wir haben einen neuen Präsidenten mit Bernd Neuendorf beim Deutschen Fußballbund und einige andere spektakuläre Personalien. Oliver Fritsch von Zeit Online, Jan-Christian Müller, Frankfurter Rundschau. Danke für die Einschätzungen bei uns im Sportgespräch. Ich sage noch schnell, das gibt es wie immer online nachzuhören auf deutschlandfunk.de/sport. Ich bin Matthias Friebe, danke und bis zum nächsten Mal.